Liebe Zuhörer, schön, dass ihr den Podcast wieder eingestellt habt. Wir freuen uns, dass wir euch eine neue Folge präsentieren können zu einem spannenden, sehr bewegenden Thema. Wir werden uns heute mit einer Predigtfehlentwicklung, mit einer inhaltlichen Fehlentwicklung auseinandersetzen. Und das soll dazu dienen, dass wir einfach nochmal von einer anderen Seite her sehr bewusst uns selbst reflektieren können, auch in Bezug auf eine Gefahrenentwicklung, sage ich mal. Ich möchte für diesen Podcast wieder ganz herzlich begrüßen und vielleicht sagen wir nachher nochmal alle ganz kurz, wer wir sind, damit auch vielleicht jemand, der zum ersten Mal uns hört, uns einordnen kann. Ich begrüße ganz herzlich und jetzt kommt Matthias.
Ja, hallo.
Und ich begrüße ganz herzlich Gerson.
Auch von meiner Seite ein ganz fröhliches und herzliches Hallo.
Und mein Name ist Carsten. Wir sind alle Pastoren des Südwestdeutschen Gemeinschaftsverbandes und freuen uns, dass Sie den Podcast für dieses Thema eingeschaltet haben. Gesetzliche Predigt. Vielleicht hat jeder schon mal, der gepredigt hat, sich innerlich damit auseinandergesetzt. Ein Thema, das, glaube ich, uns als Pietisten auch intensiv berührt. Und ich bin sehr gespannt auf den Input von dir, Matthias, und lade dich dazu ein, uns deine Gedanken jetzt mal zu teilen.
Ja, danke schön. Gesetzliche Predigt. Ja, was ist das überhaupt und warum ist das ein Problem? Ich habe im Laufe meines Lebens schon ganz viele unterschiedliche Predigten gehört und bin heute sehr dankbar dafür. Und vieles davon war super ermutigend, war motivierend, war befreiend. Und bei manchen dieser Predigten, da schwang aber so ein seltsamer Unterton mit. Obwohl es um die gute Nachricht von Jesus ging, fühlte ich mich durch diese Art von Predigten eben nicht erlöst und befreit, sondern eher in die Enge getrieben. Was ist eine gesetzliche Predigt? Ich möchte es mal folgendermaßen sagen, eine gesetzliche Predigt spielt uns das Lied vom Evangelium auf der Klaviatur des schlechten Gewissens. Sie hinterlässt einen moralinsauren Beigeschmack und vermittelt uns das Gefühl, dass wir dem Anspruch Gottes nicht genügen, dass wir noch etwas besser machen müssen, zusätzlich zu dem, was Jesus bereits getan hat. Zum Teil ist das Problem der Gesetzlichkeit tatsächlich eine Frage unserer eigenen Theologie. Also da geht es jetzt weniger um die Predigtlehre, sondern um unser Gottesbild. Das wäre sicher auch ein sehr wichtiges Thema, aber das würde hier vielleicht den Rahmen sprengen. Für die Predigt möchte ich mal so zwei Schritte festhalten. Der erste Schritt ist das, was Martin Luther als Gesetz und Evangelium bezeichnete. Das sehen wir eigentlich in der ganzen Bibel. Auf der einen Seite begegnet uns dort Gottes Anspruch an den Menschen, also die Gebote, die Anweisungen, eben das Gesetz. Und auf der anderen Seite begegnet uns sein Zuspruch, seine Barmherzigkeit, die Vergebung, die Erlösung, also das Evangelium. Beides gehört zusammen, beides gehört in die Predigt. Die Frage ist nur, wie und in welcher logischen Reihenfolge. Wir glauben, dass wir unsere Erlösung gerade nicht dem Gesetz verdanken, sondern dem Evangelium. Und das hören wir in jeder guten evangelistischen Predigt. Das Gesetz Gottes, ja, das ist zwar ein gutes Gesetz, es dient dem Leben und es stammt, so glauben wir, von einem liebenden Gott. Aber es ist nicht wirklich möglich, dieses Gesetz vollumfänglich und, ich sag's mal so, mit ungeteiltem Herzen zu erfüllen. Das Gesetz, das führt uns vielmehr zu der Erkenntnis, ich kann das nicht. Ich scheitere daran. Es zeigt dem Menschen die Realität und die Macht der Sünde und der Verlorenheit. Das Evangelium hingegen sagt, dass Gott uns gerade in dieser Not freundlich und gnädig und barmherzig begegnet, dass er unser Versagen trägt, und zwar bis zur letzten Konsequenz, am Kreuz. Er befreit uns. Und das Evangelium sagt, dass Gott uns aus dieser Verlorenheit erlöst hat in Jesus Christus und dass wir das fröhlich glauben dürfen und für uns persönlich auch dankbar annehmen sollen. So, ich hoffe, dass jetzt noch alle innerlich dabei sind, denn diese Dinge sind ja so grundlegend, dass wir sie sicherlich schon tausendmal gehört haben. Ich habe es trotzdem nochmal gesagt, weil wenn dieser Schritt in die falsche Richtung geht, dann hilft einem wohl auch die Predigtlehre nicht weiter. Darum jetzt der zweite Schritt. Was passiert als nächstes, wenn das Evangelium gesagt worden ist? Wir rufen Menschen ja in die Nachfolge Jesu. Wir rufen Menschen nicht in Gesetzlosigkeit oder Beliebigkeit, sondern wir möchten ja erreichen, dass sie ein Leben in der Liebe Christi führen und dass sie von Herzen Gott gehorsam sind. Predigt will Menschen bewegen. Und das war die entscheidende Lehre von Jesus Christus und auch schon vor ihm von Johannes dem Täufer. Die haben beide gesagt, tut Buße, das heißt auf Deutsch, verändere dein Denken, verändere dein Leben. Und das wollen wir letztlich mit jeder Predigt erreichen. Wir wollen Menschen das Evangelium sagen, wir wollen sie auffordern, ihr Denken und Handeln konkret zu verändern. Was ist jetzt eine gesetzliche Predigt? Gesetzliche Predigt dreht die beiden Schritte, die wir gerade gehört haben, herum und stellt sie in eine falsche logische Reihenfolge. Oder, was auch oft vorkommt, sie vermischt diese beiden Schritte irgendwie miteinander, dass sie undeutlich werden. Eine gesetzliche Predigt ist nicht etwa eine Predigt, in der gar kein Evangelium vorkäme, nein, sondern das eigentliche Drama passiert dann, wenn wir Gesetz und Evangelium miteinander vermischen oder noch schlimmer, wenn wir das Evangelium davon abhängig machen, dass wir zumindest einen kleinen Teil des Gesetzes dann doch selbst erfüllen. Ich sag mal, wie das funktioniert. Stellen wir uns mal einen Prediger vor, der gerade mit großartiger Rhetorik und tollen Beispielen erklärt hat, was das Evangelium ist und was Jesus getan hat und wie Gott uns erlöst hat. Und dann sagt er einen verhängnisvollen Satz. Er sagt, und jetzt musst du dranbleiben, damit du diese Gnade Gottes nicht aufs Spiel setzt. Ich nenne diesen Satz ganz bewusst, weil ich ihn schon oft so oder in anderen Variationen gehört habe. Ich verstehe diesen Satz gut. Der Prediger möchte die Zuhörenden ermutigen, ihr Leben zu ändern. Er möchte, dass die großartige Gnade Gottes nicht einfach verpufft, sondern uns wirklich bewegt und verändert. Vielleicht bringt er nach diesem verhängnisvollen Satz sogar ein sehr gutes praktisches Beispiel, wie das gehen kann. Alles super, aber dieser Satz hat die Predigt bereits vergiftet. Das Verhängnisvolle daran ist die Bedingung, die Gottes Gnade von unserem Verhalten abhängig macht. Du musst dranbleiben, damit du Gottes Gnade nicht riskierst. Eigentlich hat Jesus unsere Sünde am Kreuz getragen, aber mit diesem Satz legen wir die ganze Verantwortung für das Heil zurück auf die Schultern der Menschen. Der Mensch muss nun wieder ein Gesetz erfüllen, von dem sein Seelenheil abhängig ist. Damit haben wir aus dem Evangelium eine moralische Botschaft gemacht. Die Botschaft ist nicht mehr das, was Gott ein für alle Mal gut gemacht hat, sondern was der Mensch danach noch besser machen soll. Doch genau in diesem Schritt scheitern wir, denn die Forderungen des Gesetzes können wir nicht erfüllen. Und so zweifeln viele Christen, ob sie wirklich erlöst sind, weil sie ständig das Gefühl vermittelt bekommen, sie müssten selbst noch etwas beitragen, damit Gott wirklich, wirklich gnädig ist und dann auch gnädig bleibt. Klaus Eickhoff schreibt dazu: Wo Gesetzlichkeit herrscht, kann es keine Heilsgewissheit geben, weil uns unsere Sünden am Empfang der Gnade irre werden lassen. Gesetzliche Predigt legt sozusagen die Verantwortung für unser Heil wieder zurück in unser eigenes Spielfeld. Der Punkt ist, die meisten Predigerinnen und Prediger wissen das natürlich, dass das dogmatisch fatal ist. Grundsätzlich wird ihm wahrscheinlich keiner wirklich widersprechen. Gesetzlichkeit in einer Predigt zeigt sich darum oft nicht in diesem Kern, sondern am Rand, an zweitrangigen Dingen, oft in moralischen Fragen oder an bestimmten äußeren Verhaltensweisen. Und ich sag mal, so ein besonderer Stolperstein liegt darum in der Predigt an der Stelle, wo wir den Zuhörenden praktische Ratschläge geben wollen. Und ja, eine Predigt soll ja möglichst konkret werden. Sie soll uns ja auch aufzeigen, was wir praktisch tun können und tun sollen. Nachfolge Jesu ist nicht Theorie, sondern sie geschieht im richtigen Leben. Und ich habe mal so drei Tipps, was wir dabei beachten sollten, wenn wir Menschen auffordern, bestimmte Dinge zu tun oder auch zu lassen. Das Erste, wenn du die Menschen aufforderst, etwas Bestimmtes zu tun, dann achte darauf, dass du dieses Tun nicht als Bedingung für das Christsein an sich darstellst. Ich sag mal einen Beispielsatz, wenn du wirklich Christ sein willst, musst du ein Friedensstifter sein. Die Idee dahinter ist natürlich richtig. Selbstverständlich sollten wir als Christen Friedensstifter sein. aber die gedankliche Verknüpfung ist kritisch. Wer persönlich daran scheitert, Frieden zu stiften, ja, will der nicht wirklich Christ sein? Ist er womöglich gar kein Christ? Also achte darauf, dass solche Formulierungen mit wenn, dann nicht die Gnade Gottes in Frage stellen. Verknüpfe das Evangelium nicht mit einer ethischen oder moralischen Bedingung. Das Zweite, achte darauf, in welchen Lebensbereichen du von Jesus als Vorbild sprichst und in welchen Bereichen du von Jesus als Erlöser sprichst. Nachfolge heißt ja, dass Jesus gerade auch unser Vorbild ist. Aber was er getan hat, können wir nicht genauso tun. Es gibt sicher viele Dinge, wo wir uns an ihm ein Beispiel nehmen können. Aber da, wo wir scheitern, da brauchen wir kein Vorbild, sondern einen Erlöser. Wo wir am Boden liegen, brauchen wir keinen moralischen Zeigefinger, der uns auf Jesus hinweist, sondern wir brauchen Jesus selbst, der uns trägt, der mit uns mittendrin ist. Und das Dritte, wenn du von Sünde sprichst, dann vermittle nicht den Eindruck, als könnten wir Menschen die Sünde durch Gutes betragen und die richtige Einstellung selbst überwinden. Damit verharmlosen wir die Realität der Sünde und tun so, als könnten wir sie selbst beseitigen. Aber diese Aufgabe wird uns immer überfordern und überwältigen. Wo du von Sünde sprichst, da sprich vielmehr von der Erlösung durch Christus und vom Evangelium. Die Nachfolge Christi bedeutet nicht Sündenvermeidung und Selbstoptimierung, sondern ein Leben aus der Vergebung. Soweit mal in aller Kürze einige Gedanken von mir, und ich glaube, wir werden das Ganze jetzt noch mal ein bisschen aufdröseln, und ich bin mal ganz gespannt, welche Impulse wir zusammentragen können.
Ja, vielen Dank, Matthias, für deine grundlegenden Gedanken. Ich bin jetzt auch sehr gespannt auf unser Gespräch und freue mich auf diesen Teil des Podcastes. Was bewegt euch beim Thema, was bewegt uns beim Thema gesetzliche Predigt? Ich mach mal den Einstieg. Mich erinnert dieses Stichwort durchaus an manches am Anfang meines Christseins, wo ich selbst in meinem Enthusiasmus, ich sag mal, ich bin mit als Jugendlicher Christ geworden, wo ich selbst manchmal hart war im Umgang mit dem, was ich beim anderen Leben wahrgenommen habe, aber auch was ich bei mir wahrgenommen habe. Und da habe ich eine Zeit der Reifung gebraucht, diese Härte zu reflektieren und auch loszulassen. Das verbinde ich so ein Stück weit biografisch mit dem Akzent Gesetzlichkeit. Wie geht's euch damit?
Ja, also ich fand es sehr inspirierend, sehr gut. Matthias hat es super auf den Punkt gebracht, und ich muss es auch erstmal verdauen. Das war sehr dicht. Was mich letztlich bewegt, ist, dass ein kleiner Nebensatz das Ganze vergiften kann. Mhm. Und das habe ich so wahrgenommen von Matthias, und da hat er recht. Du baust was sehr schön auf, und dann gibt es so ein paar kleine Dinge, die dem Ganzen ein anderes Vorzeichen plötzlich geben. Und das ist, glaube ich, ein echtes Problem. Und da hat man als Prediger eine Verantwortung, dass man einen gesunden und nicht einen belasteten und am Ende krankmachenden Glauben predigt.
Mhm. Ja.
Ja, das Stichwort krankmachender Glaube, ich glaube, das ist gerade so in der aktuellen Diskussion, also seit einigen Jahren, das ist ja sehr wichtig, dass Christen in Gemeinden, die auch ganz bewusst Nachfolge und ein ernsthaftes Christsein in den Mittelpunkt stellen, dass sie auf einmal merken, sie scheitern daran. Und ich glaube, dass das wirklich auch ein theologisches Problem ist. Deswegen habe ich das am Anfang auch gesagt. Also nicht nur ein Predigtproblem, sondern auch ein theologisches Problem.
Ja. Und nach meiner Beobachtung verbindet sich Biografie und Theologie auch an dieser Schnittstelle oft sehr eng. Dass Menschen eine biografische Enge, sage ich jetzt mal, nicht so reflektieren können, dass sie in ihrer Theologie keinen Platz mehr hat. Und sie dann ja auch, ich meine, Theologie und Leben hängen ja so oder so ganz eng zusammen, dass sie an dem Punkt ihre eigene Biografie nicht reflektiert haben und deswegen auch gesetzlich sind und es leider eben auch ein Stück weit bleiben.
Mhm. Aber das bedeutet ja, dass wenn du nicht theologisch reflektierst, irritiert bist, gerade in diesem Punkt, dir Dinge unterlaufen, die du gar nicht merkst.
Das glaube ich, ja. Ja, ja. Ich denke, das ist auch ein Horizont, glaube ich, den wir uns bewusst machen müssen als Predigende. Wir hatten das ja auch schon von anderen Themen her, wie intensiv die eigenen biografischen Zusammenhänge meine Theologie prägen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, an dem man das sehr intensiv festmachen kann.
Für mich wäre die Frage, welche praktischen Hilfen wir dem Predigtschreibenden mitgeben können, um seine Predigt im Nachhinein mal darauf abzuhören oder abzuklopfen oder ich sag mal abzulesen und zu sagen, wo sind Punkte, Achtung, da ist in der Formulierung schon Gefahr, ja, dass du am Ende doch viel gesetzlicher bist, als du denkst.
Also zwei Sachen habe ich ja schon gesagt. Das eine, die Formulierung, wenn, dann. Also wenn man Bedingungen in eine Predigt einbaut, das sind oft so typische Formulierungen, die in eine falsche Richtung gehen können. Nicht müssen, aber da sollte man aufpassen, wenn man was so formuliert mit wenn, dann, muss man sich schon genau Gedanken machen, welche logischen Verknüpfungen man da konstruiert.
Wenn du genügend stille Zeit machst, kann Jesus dich segnen.
Ja, so in der Art, genau. Das heißt, man Sachen, die eigentlich nur Gott tun kann, wenn die vom Menschen erwartet werden. Mhm. Ja. Oder auch also, eben.
Stopp mal, für mich bedeutet das praktisch, dass ich einfach mal meine Predigt mit der Wortsuche auf wenn durchsuche und mal gucke, ob ich auf vielleicht solche Konditionalbedingungen stoße.
Ja. Oder auch absolute Aussagen wie du musst. Also wenn ein Muss gesagt wird, dann sollte man darauf achten, dass dieses Muss tatsächlich Substanz hat, weil sonst legt man da sehr viel Gewicht rein. Das Wort muss oder etwas tun müssen, das hat ja eine absolute Bedeutung. Ja,
ja. Ich glaube auch, dass es sehr gut ist, sich bewusst zu machen, dass Heil nie etwas ist, was an Bedingungen hängt. Also sich bewusst zu machen, wenn ich über Karfreitag rede und das, was Jesus für uns getan hat, dann ist das immer bedingungslos. Und da hat keine Wenn-Dann-Formulierung irgendetwas zu suchen. Also sich auch theologisch das bewusst zu machen, dass das Grundsätzliche meines Christseins ist nur ein Geschenk und kann nicht erarbeitet werden. Das hast du ja auch sehr schön, Matthias, hervorgehoben. Daran innerlich sich immer wieder auszurichten, das glaube ich, ist für eine Predigt dann auch ganz elementar.
Das ist natürlich so, wir, also jetzt im Südwestdeutschen Gemeinschaftsverband, wir kommen ja aus dem Pietismus und im Pietismus in einer besonderen Tradition der Heiligungsbewegung, die ist ja auch in unserem Verband mit so beheimatet gewesen ein wenig. Das heißt, da wird schon Schwerpunkt darauf gelegt, auf ein Leben, was sich abhebt von dem Leben, bevor man zum Glauben kam. Das heißt, man tritt in die Nachfolge Jesu ein und dann soll man ja auch was, es soll sich was zeigen, es soll sich was verändern. Und da wird schon ein bisschen so geistliche Nabelschau gemacht, was hat sich denn tatsächlich verändert? Und daran wird dann die Ernsthaftigkeit des Glaubens bemessen. Und ich glaube, das ist auch schon ein bisschen unsere Tradition hier, die uns da geprägt hat, ne?
Glaube ich genauso, natürlich, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir stehen schon eher in der Gefahr, gesetzlich zu reden, als andere Strömungen der Christenheit. Ja. Also ich hätte noch einen Gedanken, das wäre so Fragen, also inquisitorische Fragen. Hast du immer genügend Liebe für deinen schwierigen Nächsten? Wie viel Unruhe hast du in deinem Leben? Wie viel Zeit nimmst du dir für Gott und das Gebet? Das sind ja Fragen, die du nie positiv beantworten kannst. Da würde ich sagen, das legt eine Last auf die Hörer, die gesetzlich ist.
Ja. Also Fragen, die auf der Klaviatur des schlechten Gewissens spielen.
Genau. Das ist sehr schön gesagt, genau. Und dann gibt es auch falsche Forderungen. Ich habe mal eine Predigt gehört, die hieß eine Prophetie aus dem charismatischen Bereich für die junge Generation. Und am Ende wurden moralische Dinge postuliert. Und wenn sie die nicht erfüllen, können sie den Teufel nicht besiegen. Ja, Die Frage ist natürlich, wer besiegt den Teufel? Oh, diese jungen Menschen? Ja, das ist doch völlig Banane. Und darauf baute die ganze Predigt auf.
Kommt dann noch ein theologischer Dualismus rein, ne?
Ja, und das ist, das fand ich ganz schrecklich zu lesen. Die armen jungen Menschen, wenn sie die zwei Themen in ihrem Leben nicht in den Griff kriegen, können sie Gott, den Teufel nicht besiegen.
Ja.
Die können den nie besiegen, das ist doch Quatsch.
Ja, aber das ist genau der Punkt, wo ich vorhin sagte, wenn man Dinge, die nur Gott tun kann, von den Menschen erwartet.
Genau.
Ja.
Und das funktioniert. Ich wollte nur noch einen Griff dran machen, weißt du, dass es irgendwie auch praktisch für den Hörer wird, ohne gesetzlich zu werden dabei.
Ja, stimmt. Also ich denke, das ist eine gute Unterscheidung, dass man auch sich überlegt, was kann ich wirklich von Menschen erwarten? Und ich sag's mal so, es gibt auch Dinge, die man berechtigterweise von Menschen erwarten kann, die sollte man auch nicht dem lieben Gott nur überlassen. Ne? So.
Ja.
Wenn es darum geht, dass zwei Krach haben in der Gemeinde, du sagst so, hey, ihr müsst euch mal aussprechen, ihr müsst euch miteinander mal versöhnen, das ist euer Sache. Ne? Das wird nicht irgendwie auf geheimnisvolle Weise im Himmel gelöst.
Ja. Genau, oder tu den ersten Schritt oder sowas.
Genau.
Aber es hängt nicht das Heil davon ab.
Genau.
Das ist vielleicht der Punkt.
Genau. Aber wie geht ihr mit diesem Spannungsfeld um zwischen grundsätzlicher Annahme und daraus folgendem Anspruch? Also wie verbindet ihr das bei euch? Wie macht ihr das? Also das findet man ja auch in der Bergpredigt oder bei Paulus.
Genau.
Wie hütet ihr euch davor, da zu weit zu gehen, was eine Anspruchsformulierung angeht? Wie macht ihr das praktisch?
Also ich für mich löse das so, dass es Dinge gibt, die sind, ich sag mal, heilsnotwendig. Die bewirken, dass ich in den Himmel komme. Diese Dinge habe ich nicht in der Hand. Der Himmel ist immer ein Geschenk. Ja? Dann gibt es aber Dinge, die ich in den Bereich Lebensweisheit einsortieren würde. Zum Beispiel auch, tu den ersten Schritt bei einem Streit. Warte nicht, bis der andere kommt. Weißt du, manche warten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag und es passiert nichts. Da würde ich sagen, also das predige ich dann schon auch. Das heißt, das ist ein, aber nicht, wenn du das nicht tust, kommst du nicht in den Himmel, um es mal platt zu sagen, sondern dann wird sich in der Beziehung nichts ändern, aber der Himmel ist davon nicht berührt.
Ja.
Ist mal so als grobe Richt.
Ich denke, man kann schon sagen, es gibt in unserem Leben Punkte, die einfach total wichtig sind. Und wenn wir die nicht beachten, dann können wir auch im Leben scheitern. Das ist einfach so. Und das steht schon in unserer Verantwortung. Aber davon ist eben nicht unsere grundsätzliche Beziehung zu Gott betroffen. Also nicht das Heil selber betroffen. Und das muss man so ein bisschen auseinanderklamüsern.
Ja.
Diese sorgfältige Unterscheidung ist wichtig. Und dann kann man auch sehr ernsthaft über Dinge reden, die auch getan werden müssen. Ja.
Genau.
Ja.
Und da gibt es Leute, die fallen auf beiden Seiten vom Pferd runter. Die einen fallen ganz auf der Seite der Gnade vom Pferd. Und das wird alles sehr wischiwaschi und äußert sich in einem sehr abstrakten Glauben. Und die anderen fallen auf der Seite der Gesetzlichkeit vom Pferd herunter. Und es wird ein erdrückendes Du musst.
Der Klaus Eickhoff, der hat das in seinem Buch Die Predigt beurteilen auch ein bisschen beschrieben. Und ich glaube, er kommt ein bisschen mehr aus der Ecke der Landeskirchen. Da ist vielleicht eher so, dass eher ein bisschen moralisierend gepredigt wird, ohne daraus jetzt irgendwie eine Heilsfrage zu machen. Also gerade, weil man nicht mehr so sehr diese typisch Evangelikale, sage ich mal so, du bist ein Sünder, du bist verloren und du musst jetzt zu Jesus kommen. Das steht gar nicht im Mittelpunkt, aber man will natürlich schon den Menschen sagen, was sie tun sollen. Da wird ein bisschen moralisiert und vielleicht, ja, man sollte, man könnte. Und gerade dadurch legt man auch Lasten auf die Menschen, die sie eigentlich gar nicht tragen können.
Ja.
Also Gesetzlichkeit gibt es nicht nur in der Heiligungsbewegung und im Pietismus. Es gibt auch eine Art liberale Form der Gesetzlichkeit.
Ja, und ich glaube auch, dass Gesetzlichkeit das ist eine prägungsrelevante Sache. Ich glaube tatsächlich, da haben wir eine Historie als Pietisten. Aber ich glaube auch, dass Gesetzlichkeit etwas ist, was ganz tief in unserem Herzen verankert ist. Also etwas für Gott tun zu wollen, wenn ich an Gott glaube. vor ihm gut dastehen zu wollen mit dem, was ich will. Das hat ja alles so einen gesetzlichen Unterton. Ich will etwas vor Gott erreichen und glaube, dass ich es kann. Also das ist ja das Verrückte. Und ich glaube, dass das auch ganz tief in uns Menschen an sich drinsteckt und dann seine Ausprägungen gewinnt in bestimmten Horizonten. Da haben wir ja, wie gesagt, unsere eigene Historie. Aber es nur als Prägung wahrzunehmen, das finde ich fast zu flach. Ich denke, das hat was ganz tief auch mit unserem Menschsein zu tun. Und damit berührt es mich ganz biografisch ganz eng, dass ich damit umgehen muss.
Mhm. Ja, die Prägung, ja. Mhm. Also, hast du mal ein Beispiel, Carsten? Weil
ich habe bestimmte Charaktere vor Augen, bei denen ich den Eindruck habe, da kommt das, also ganz egal, ob die Christen sind oder nicht, da kommt das sehr stark zum Tragen. Die, was weiß ich, wenn sie über bestimmte Themen reden, sehr fordernd sind. Mhm. Das ist das eine. Und das andere, also eine passive Form von Gesetzlichkeit hängt ja mit Ängstlichkeit zusammen. Ja. Es geht aber in die gleiche Richtung. Also die Angst, Dinge falsch zu machen, hat ja auch was mit einer anderen Seite von Gesetzlichkeit zu tun. Mhm. Und das nehme ich viel wahr. Angst, Verantwortung zu übernehmen, Angst, sich einzubringen, weil man was falsch machen könnte. Das findest du ja auf vielen Ebenen, nicht nur in der Gemeinde. Und das hat mit diesen Horizonten, denke ich, schon zu tun.
Das bedeutet jetzt, also ich versuche es immer so einfach zu machen, dass ich es auch verstehen kann. Das heißt, wenn jemand vom Typ her ein Perfektionist zum Beispiel ist, ja, und mit Perfektionismus zu kämpfen hat, ob er Christ ist oder nicht, ja, der steht natürlich immer in der Gefahr, Recht gesetzlich zu predigen.
Ja, genau.
Weil dieses Danke. Perfektionistische Gen in ihm drin ist.
Ja. Genau.
Gutes Beispiel, ja.
Oder auch die Bibel so zu lesen, gell?
Ja, genau.
Dann auf bestimmte Stellen abzufahren, sag ich mal, die ihn genau an dieser Stelle bedienen.
Das finde ich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Denn es gibt ja tatsächlich Bibelstellen, gerade wenn man einen bestimmten Predigttext hat und wenn man jetzt nur diese eine Stelle nimmt, dann könnte man auf eine ganz gesetzliche Schiene kommen. Die 10 Jungfrauen, die da ihr Öl nicht in den Lampen haben, ja, und dann stehen sie vor der Tür, weil sie nicht wachsam waren. Und wenn du nicht wachsam bist, dann stehst du auch vor der Tür und so. Und ich denke, da haben wir auch eine Verantwortung in der Auslegung, jetzt wieder in der Exegese, wieder so ein kleiner Rückgriff auf die Exegese der Predigt, dass man da wirklich den gesamtbiblischen Kontext in solche Stellen auch mit einpreist.
Ja, natürlich.
Ja.
Schön. Also ich hätte noch mal einen letzten Gedanken vielleicht. Das heißt, für mich ist es die Frage oder das, worauf ich achten will, die Spannung zwischen Moral und moralinsaurer Rede auf der einen Seite und Jüngerlehre, die ja sowohl bei Jesus als auch bei Paulus sehr, sehr deutlich kommt, auf der anderen Seite, und das sauber abwägen, wo wird es zur Forderung, die der Mensch gar nicht bringen kann. Wo ist aber etwas, wo ich sagen muss, in der Kraft Jesu können wir das tun?
Ja.
Also es gibt ja diese Stelle am Ende der Bergpredigt, sagt Jesus ja nicht ganz umsonst, wer diese meine Rede hört und tut, der ist der kluge Mann. Wer sie hört, aber nicht tut, der ist halt der, dessen Haus einkracht. Ja? Aber ich kann es nie von meinem Tun abhängig machen. Und das ist irgendwie so eine Spannung und so eine Kunst, sich dadurch zu lavrieren.
Ja, das wäre dann problematisch, wenn man die Bergpredigt als einen Heilsweg versteht.
Ja.
Was sie nicht sein kann.
Ja. Und wie würdest du sie verstehen? Also um es einfach klar zu kriegen?
Als Jüngerlehre. Also tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, das ist ein Weg, wie du ein gutes Leben führen kannst. Ja.
Genau. Okay.
Sehr spannend. Vielen Dank. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Bin gespannt, ob wir von euch Hörern einfach Rückmeldungen bekommen. Und wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Segen, ganz viel Entdeckungswege auf diesem Weg in eurem Predigtarbeiten mit diesem Spannungsfeld zwischen Gesetzlichkeit und Evangelium so umzugehen, dass Jesus groß wird als derjenige, der uns trägt und hält und mit dem wir leben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen Gottes Segen. Auf Wiederhören.